Wir leben jetzt also in dieser dunklen Jahreszeit. Als ich vorigen Sonntagnachmittag durch den Hammrich in Venamor ging, traf ich noch unseren Bruder Oltmann Abels. Mit seinem Sohn war er unterwegs im Auto durch heimische Gefilde. Es war so ungefähr 16:30 und die Sonne ging langsam unter. Da fragte ich die beiden, ob sie denn wohl bald Abendbrot essen würden. 16:30, meine Güte, es wird wirklich schon früh dunkel. In unseren Häusern und Zimmern machen wir uns dann doch lieber die Lichter an. Mit warmem Kerzenschein oder auch coolen LED-Effekten wirken wir so der Dunkelheit entgegen und machen es uns schön. Draußen ist es eigentlich ähnlich. Da werden auch Lichter entzündet, vielleicht nicht gerade auf dem Hammrich, aber doch in den Straßen, die belebt sind, oder auf den Plätzen, wo sich Menschen aufhalten. Oder da besonders, wo auch gearbeitet wird, da ist Licht wichtig für Sicherheit und Ordnung. Wenn dann aber bald schon die Weihnachtsbeleuchtung kommt, dann wird es nicht nur für Sicherheit und Ordnung reichen, sondern auch für warme Gefühle aus dem Innern. Als Christinnen und Christen geht es uns ja eigentlich das ganze Jahr über um das Licht der Welt, das uns den Weg durchs Leben zeigt. Jesus will uns ein solches Licht sein und als ein solches Licht erleuchten. Das ist natürlich symbolische Sprache. Jesus will uns als dieses Licht in unser Leben scheinen, damit meinen wir, dass wir besser verstehen lernen, was das Leben denn bedeutet. Wie wir uns verhalten können im Leben. Jesu Leben und Jesu Lehre soll uns da ein Hinweis sein, ein Lichtstrahl, das uns Orientierung schafft. Lassen wir uns die Botschaft davon, dass er vom Tod auferweckt wurde, gefallen, dann können wir besser umgehen mit Tod und Leid in dieser Welt. Und wir können sogar eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Und das wird gerade an Tagen wie diesen wie ein Lichtstrahl der Ewigkeit in unsere Zeit. Wer sich von diesem Lichtstrahl berühren lässt und ihn dann in sich aufnimmt und erleuchtet wird, kann dann aber auch selbst so etwas sein wie ein Licht in dieser Welt. Unser Herr Jesus sagt es uns im Matthäusevangelium, dass wir selber Lichter der Welt sein können. Dass die, die sich von ihm prägen lassen, selbst die Welt ein Stückchen heller machen können. Dieses Licht sollen wir leuchten lassen, damit die Welt etwas sieht von der Liebe Gottes und die Welt bemerkt, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes unter uns verfügbar ist. Wie sieht das eigentlich mit unserem Licht aus? Die Bibel enthält ja ganz unterschiedliche Texte. Geschichtsschreibung gibt es in der Bibel und theologisch-theoretische Abhandlungen. Es gibt in der Bibel Gedichte und Lieder und es gibt Geschichten. Jesus erzählt gerne Geschichten. Wir nennen sie dann manchmal Gleichnisse, weil er mit ihnen etwas vergleichen will, mit diesen Geschichten etwas vom Leben erzählen will und einen Vergleich anstellt. Gleichnis also. Manche dieser Gleichnisse sind aber eigentlich Parabeln. Parabeln sind nicht alltägliche Geschichten, die dazu dienen sollen, für das Leben wach zu werden. Wenn ihr so wollt, beleuchtet unser Herr Jesus mit diesen Geschichten das Leben. Er macht das eben nicht, um die Dinge damit mal auf den Punkt zu bringen und uns damit auf Linie zu setzen. Mit seinen Geschichten lädt er uns eher ein, selbst Stellung zu beziehen, die geschilderte Situation wirken zu lassen und dann selbst zu beurteilen, was sie denn für einen bedeuten könnte. Und eine von diesen Parabeln finden wir im Evangelium nach Matthäus ziemlich im hinteren Teil. Es ist eine Lichtparabel. Jesus erzählte eine Geschichte, in der es zunehmend dunkel wird und schließlich dann ganz Nacht ist. In dieser Geschichte gibt es Menschen, die Lampen oder Fackeln bei sich tragen, um einen besonderen Weg auszuleuchten. In dieser Geschichte geht es darum, dass da jemand erwartet wird. Diese Lichtgeschichte ist also auch eine Erwartungsgeschichte. Nur der, auf den die Menschen da mit ihren Lichtern oder Fackeln warten, braucht Zeit. Erwartung hat eben auch etwas mit Warten zu tun, das steckt ja schon im Wort drin. Das kennen wir aus unseren Wartezimmern, die wir so kennen, beim Arzt etwa oder auf dem Amt. Die Zeit, in der wir in Erwartung sind, aufgerufen zu werden, kann dabei ganz schön lang werden. Aber hören wir jetzt einmal die Geschichte, die uns Jesus im Evangelium nach Matthäus erzählt. Matthäus 25, ab Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Lass uns erst einmal klar machen, was hier eigentlich erzählt wird. Dann können wir vielleicht Gewinn von dieser Geschichte haben. Da sehen wir zunächst einmal den Bräutigam. Er ist auf dem Weg zur Hochzeit, aber er lässt auf sich warten. Ziemlich lange. Schließlich kommt er aber. Und das ist mitten in der Nacht, Mitternacht eben. Aber er kommt zur Hochzeit. Und dann sind da die Jungfrauen. Es sind 10 und ihre Aufgabe ist es zu leuchten. Und das tun sie, alle. Alle leuchten sie. Und alle müssen sie auch warten, lange warten. So lange, bis sie alle einnicken und schlafen. Doch als sie das Rufen hören, das ihnen das Kommen des Bräutigams ankündigt, da sind sie alle hellwach. Da bringen sie ihre Lampen in Ordnung. Und dazu gehört es eben auch, den Ölstand zu prüfen. Da merken 5 von ihnen, dass ihr Öl nicht reicht. Die anderen 5 haben noch Reserven. Nur gegenseitig aushelfen können sie sich nicht. Das Öl würde für alle 10 nicht reichen. So müssen die 5, denen Öl fehlt, noch etwas nachkaufen. Das war wohl auch zu später Stunde damals noch möglich. Als der Bräutigam nun kommt, beginnt für die einen das Fest und die anderen verpassen es. Die Moral von der Geschichte: Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und damit sind wir dann bei uns. Der Schlusssatz fällt ja eigentlich aus dem Rahmen der Geschichte oder der Parabel heraus. Er steht schon in einem anderen Zusammenhang und lädt uns ein, diese Geschichte auf uns zu beziehen. Und schon wenn wir genauer in die Parabel hineinschauen, bemerken wir an einigen Stellen sonderbare Formulierungen. Der Bräutigam wird mit Herr, Herr angeredet. Und das ist eigentlich eine Anrede, die man Jesus zukommen lässt. Wenn man den Herrn Jesus anspricht, kennen wir aus dem Evangelium, dass die Menschen dann Herr, Herr sagen. Und wenn der Bräutigam sich an die zu spät gekommenen Jungfrauen wendet, sagt er: Wahrlich, ich sage euch. Und das ist nun ein Aufmerker, den Jesus immer wieder mal gebraucht in den Evangelien. Das kennt ihr aus vielen Geschichten. Wahrlich, ich sage euch. So spricht Jesus. Wenn wir uns also fragen, was diese Geschichte mit uns und unserem Leben zu tun haben könnte, dann werden unsere Gedanken auf unser Verhältnis zu Jesus Christus gelenkt und darauf, wie wir uns in unserem jeweiligen Leben im Hinblick auf ihn verhalten. Mit dieser Geschichte, die Jesus erzählt, sensibilisiert er uns für unser Verhalten in der Erwartung unseres Herrn. Es geht Jesus mit seiner Geschichte um Menschen, die seine Ankunft erwarten. Im wörtlichen Sinne, sie warten. Sie warten aber einfach nicht nur, wie wir in unseren Wartezimmern warten. vielleicht mit einem Smartphone in der Hand und dann ein bisschen rumspielen, um die Zeit zu vertreiben, oder mit einem Lesezirkelheft, in dem wir rumblättern, bis dann endlich der Aufruf kommt. Die Wartenden in der Jesusgeschichte haben eine Aufgabe. Sie haben etwas zu tun und das machen sie auch. Sie leuchten. Das war wohl wichtig. Sie leuchten dem kommenden Bräutigam den Weg aus. So kann er sich willkommen fühlen, er kann sich geehrt fühlen und ihm wird natürlich auch Sicherheit gegeben dadurch. Er weiß, wo er hergehen kann. Und in dieser Aufgabe zeigen alle Jungfrauen auch Einsatz und Ausdauer. Sie gehen nicht weg, als der Bräutigam sich Zeit lässt. Sie schlafen zwar auch alle ein, als es spät und später wurde. Okay, sie sind eben Menschen, aber zur entscheidenden Zeit, im entscheidenden Moment, sind sie auch alle hellwach. In diesem Moment trennt sie nur eines. Die einen sind vorbereitet, um dem Bräutigam den Weg ausleuchten zu können, und die anderen sind leider nicht genug ausgestattet. Die Parabel, die Jesus hier erzählt, soll jetzt also beurteilt werden, und wir sind eingeladen, Nutzen für unser Leben daraus zu ziehen. Worauf könnte uns diese Geschichte denn aufmerksam machen? Worin könnte sie uns bestärken? Oder wovor vielleicht sogar warnen? Im Schlusssatz, der ja schon aus der Geschichte herausfällt, sagt Jesus also, dass wir wach sein sollen, also bereit für sein Kommen. Aber was heißt das? Das wird uns nicht gesagt. Sicherlich sollen wir nicht immer wach sein. Die 10 Jungfrauen schlafen ja selber alle ein. Und es wird auch nicht gemeint sein, dass wir uns mal Petroleumlampen kaufen sollen und vielleicht noch eine Literflasche Lampenöl dazu als Reserve, um dann irgendwie draußen rumzuleuchten. Das kann ja auch nicht sein. Aber wie ist man denn angemessen wach? Oder hell? Wie ist man bereit und klug? Was heißt das? Das Faszinierende an einer solchen Parabel ist also, dass sie darauf keine klare Antwort bietet. Man muss eben selber schon sehen, was man damit machen will, wie man eine solche Geschichte verstehen möchte oder was man sich sagen lassen möchte. Also frag dich selbst, bin ich bereit? Und wofür bin ich eigentlich bereit? Und wie bin ich bereit? Oder auch, bin ich wach? Bin ich helle? Und wenn ja, was heißt es denn? Oder auch, wie könnte ich es denn werden, wenn ich mich nicht so ganz wach fühle? Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mich schon vor diesem Gottesdienst mit dieser Geschichte beschäftigen konnte. Ich hatte also schon Zeit, mich zu fragen, was sie denn wohl bedeuten könnte für mich. Ich berichte euch mal von meinen Gedanken, die ich gehabt habe. Und vielleicht sind sie euch eine Hilfe, für euch Nutzen aus dieser Geschichte zu ziehen. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Impulse und dann ist es auch gut. Ich finde es jedenfalls sympathisch, dass alle Jungfrauen einschlafen. Wir können ja nicht unser ganzes Leben lang in der Bibel lesen oder uns in der Gemeinde aufhalten oder Gebete formulieren. Wir dürfen in Gottes Frieden schlafen. Es ist gut, wenn wir uns erholen. Wir brauchen das sogar als Menschen. Es ist gut, wenn wir in den Urlaub fahren oder andere Sachen machen, um Kraft zu schöpfen und unsere inneren Akkus wieder aufzuladen. Aber ich frage mich schon, ob denn mein Leben wirklich von Gottes Wort geprägt ist, auch wenn ich natürlich nicht immer in der Bibel lesen kann. Aber bin ich wirklich offen für den Anspruch des Evangeliums? Ich meine, ich finde es ja schon ansprechend, das Evangelium, aber lasse ich mich wirklich ansprechen? Ich meine, auch mit Gedanken und Impulsen, die über das mir Gewohnte hinausgehen, die mich vielleicht hinterfragen, vielleicht auch relativieren. Ewigkeitssonntag, Worte aus der Ewigkeit, sie weiten unseren Zugang zum Leben in die Ewigkeit hinein. Da geht es nicht immer nur um das Althergebrachte, da geht es um Weiteres und Tieferes und Höheres. Ewiges. Und ist das so, dass die christliche Gemeinde eine entscheidende Rolle in meinem Leben spielt, auch wenn ich nicht dauernd in Gemeinderäumen sein kann? Vielleicht bin ich es ja noch öfter als ihr, weil ich hier mein Büro habe und so, aber ich kann ja nicht immer in der Gemeinde sein. Es sind 10 Jungfrauen, von denen unsere Geschichte erzählt. Es ist nicht eine Jungfrau für sich allein, die leuchtet. Zusammen leuchten sie, und doch ist jede von ihnen für ihr eigenes Leben verantwortlich. Wie ist das mit dem Zusammenspiel von Gemeinschaft und Eigenverantwortlichkeit in meiner Gliedschaft am Leib Christi? Außerdem, wie sieht es eigentlich mit meinem Gebet aus? Ich meine, natürlich kann ich nicht immer beten, aber gebe ich meinem Gott durch mein ganzes Leben zu verstehen, wo meine Freuden sind und wo meine Nöte liegen? Wo ich Mängel habe oder wo ich Druck verspüre oder auch Dank? Ist mein Leben insofern ein Gebet, sodass Gott mir jederzeit etwas verdeutlichen kann und ich bereit bin, darauf zu reagieren? Und wie lebe ich übrigens auch die Formen, die ich für ein lebensbegleitendes Beten bereits gelernt habe und ja eigentlich auch anwende? Sicher kann ich auch nicht ständig von Jesus erzählen. Ich bin ja auch kein aufdringlicher Typ. Bestimmt helfe ich hier und da Menschen in ihren Nöten und ich weiß doch, dass das alles auch seine Grenzen hat. Aber ich frage mich, ob ich bereit bin, da zu meinem Glauben zu stehen, wo ich dazu herausgefordert bin. Stellung zu beziehen und auf Jesus hinzuweisen. Unser Seminar von Jesus reden will dazu Hilfen geben. An jedem zweiten Mittwoch im Monat bieten wir es hier in unserer Gemeinde an, von Jesus zu reden, das zu lernen und auch anzuwenden. Und bin ich bereit, Menschen, die mich brauchen, angemessen zu begegnen, auch wenn ich nicht alle Not lindern kann? Lebe ich eigentlich ganz lebenspraktisch in dem Bewusstsein, dass ich vor Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, okay bin? Also, dass ich die Rechtfertigung, die Jesus mir zuspricht, wirklich gelten lasse. Rechtfertigung, nichts anderes heißt es ja, okay zu sein. Dann sind wir gerechtfertigt. Wenn wir okay sind, ist das dieser Bezugsrahmen der Ewigkeit, in dem ich lebe? Oder binde ich mich doch lieber an meine eigenen Möglichkeiten? An das Menschenmögliche? Das, was Menschen so möglich ist? Wie ist es also mit meinem Licht? Und müsste ich nicht vielleicht rechtzeitig etwas Öl nachgießen oder mir etwas Neues kaufen, damit mein Leben wieder lebendiger wird und mein Licht stärker leuchtet? Das sind Fragen, die mir kommen. Wie gesagt, vielleicht kommen euch ganz andere. Nur stellt diese Fragen, denn im Bild gesprochen, es ist noch nicht Mitternacht. Noch ist Jesus nicht wiedergekommen. Manche meinen ja, es wäre schon 5:12 in unserer Welt angesichts der Katastrophen, die es so gibt, wenn man die Nachrichten hört, aber auch der kleineren Katastrophen, die uns im Leben so begegnen. 5:12 und bald wird Jesus wiederkommen. Vielleicht ist es aber auch erst 5:12. Wer weiß das schon? Jesus sagt einmal, er weiß es selber nicht. Und es ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, ob ich dafür bereit bin, dass Jesus kommt und für das große Freudenfest, das wir erwarten. Und ihr sollt es euch selber fragen. Ihr sollt nicht die anderen fragen. Ihr sollt nicht die Sorgen anderer Menschen machen, sondern ihr sollt es euch selber fragen, ob ihr bereit seid. Was die anderen tun, ist ihre Sache. Jede und jeder ist für das eigene Öl verantwortlich. Wenn Gott sein Werk vollendet, wenn das Himmelreich vollkommen aufgerichtet ist, dann wird alles gut. Haben wir eigentlich noch diese Perspektive, dass alles gut wird? Christliche Menschen sind eigentlich immer Leute gewesen, die positiv auf die Zukunft ausgerichtet waren und deswegen der Gegenwart auch angemessen begegnen konnten. Vom Ende aller Geschichte scheint ja Gottes Licht uns schon entgegen, in unsere Zeit hinein. Dieses Licht kann uns erhellen und lässt uns dann auch strahlen. Das ist auch gerade an diesem besonderen Tag so. Er weist uns über unser natürliches Leben hinaus, dieser Tag, in die Ewigkeit, Ewigkeitssonntag. Der Gekommene kommt und wird kommen, gemeint ist Jesus. Bist du bereit dafür? Am nächsten Sonntag beginnt dann ja schon die Adventszeit, also die Zeit, in der wir uns besonders auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus einstellen. Aber erwartest du ihn eigentlich noch? Ich meine jetzt in deinem Leben? Und einmal dann auch zum gerechten Ausgang der Weltgeschichte. Und was macht es eigentlich mit dir, dass du ihn erwartest, wenn das denn so ist? Das sind Fragen, die sich aus unserer Lichtparabel ableiten lassen. Die dunkle Jahreszeit ist zugleich auch die Zeit des Jahres, in der die Lichter am eindrücklichsten leuchten. So kann gerade diese Zeit, diese dunkle Zeit, zu einer Lichterzeit werden. Ein alter Gebetsruf heißt Maranatha, unser Herr, komm. Das ist eine Bitte. Eine Bitte darum, dass er kommen möge, ähnlich wie im Vaterunser, in dem wir bitten, dass Gottes Reich kommen soll. Maranatha lässt sich aber auch als Aussage übersetzen. Dann ist es keine Bitte mehr, dann drückt es eine Erwartung aus und eine Überzeugung, eine überzeugte Erwartung. Unser Herr kommt, heißt es da. Und wenn er kommt, dann soll er unsere Lichter sehen. Unsere kleinen Lichter und unsere großen Lichter, unsere warmen Lichter und auch die coolen. Es können funktionale Lichter sein, die im Dunkeln Sicherheit geben, oder auch emotionale Lichter, die das Herz erwärmen. Aber leuchten sollen sie. Dein Licht soll leuchten und meines auch. Und dann holt er uns heim in sein ewiges Licht. Ewigkeitssonntag. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.